Ich möchte heute als Thema möchte über einen Psalm sprechen und mein Thema ist Ermutigung finden in schweren Zeiten. Ermutigung finden in schweren Zeiten. Wir leben in einer Zeit, die uns allen so eine Mehrbelastung abfordert, zumutet. Das Wort Pandemie können wir nicht mehr hören, aber so ganz los werden wir sie irgendwie nicht. Nein, wir hoffen immer, dass es das Ende naht, schon länger. Es ist weniger planbar, alles viel angespannter und es betrifft ja alle, nicht vom Kindergartenkind übers Berufsleben bis zu den Menschen im Altersheim. Und die Frage ist, das ist ja nur eines der Dinge, die wir erleben, wie gehen wir damit um, wenn wir das so erleben, das Leben wird durcheinander gewirbelt, es ist nicht mehr so wie vorher. Es gibt Sorgen und Nöte, das kann in der Familie sein, gesundheitlich, am Arbeitsplatz oder ja auch hier in der Gemeinde. Was machen wir da? Und wenn sich sowas länger hinzieht, wenn es nicht so einfach nur so zack und dann, jetzt ist man durch, sondern sich das lange hinzieht, was passiert dann mit uns? Ich kenne das von mir selber, oft haben wir dann das Gefühl, irgendwie stehe ich alleine da, wo ist Gott eigentlich? Klar, das wissen wir, dass die theoretische, theologische Kenntnis, die ist klar, er ist da, aber ich erlebe es vielleicht nicht mehr so. Gefühlt kann da plötzlich eine wachsende Distanz sein zwischen mir und Gott, der Gewissheit, dass er mir zugewandt ist, dass er sich kümmert, dass er einfach so das wirklich wahrnimmt und dran ist bei mir, das bröckelt, hat Risse. Und wir wollen miteinander einen Psalm anschauen, wo es dem Psalmbeter sehr ähnlich geht, wo er gerade auch durch die Krise, die er erlebt, auch eine Notzeit erlebt, letztlich in seiner Beziehung zu Gott. Mich begleitet dieser Text schon eine Weile, einmal für mich selber, auch für unsere Familie, unsere Erwachsenenkinder sind während des letzten anderthalb Jahren auch durch Krisen gegangen, zum Teil sind sie noch nicht durch und der Text ist mir auch wichtig geworden jetzt, ich habe das kurz vorher erwähnt, weil es eben wir Mitarbeiter haben, die es in diesen Zeiten schwer getroffen hat, die ganz an ihre Grenzen gekommen sind. Und ich möchte den Psalm vorlesen, es ist der Psalm 42 und 43, ich lese jetzt nur den 42. Psalm, es ist eigentlich einer, die zwei gehören zusammen, da kommt der gleiche Refrain drin vor, irgendwann in der Kapitelaufteilung wurde das mal getrennt, der Text, aber ich lese jetzt einfach nur den Text von Psalm 42. Heißt es, bei mir ist es überschrieben, Sehnsucht nach Gott, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Korachitern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich endlich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Missa aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gedanken schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie. Wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Was erlebt der Psalmbeter hier? Was treibt ihn um? Er spricht davon, dass Gott ihm fern ist. Nicht, er ist jemand, der wirklich mit Gott verbunden ist. Man merkt das nicht. Das war so ganz tief Teil seines Lebens. Er war offensichtlich entweder regelmäßig oder sogar permanent in Jerusalem, Heiligtum. Da war er irgendwie zu Hause, das merkt man. Und jetzt erlebt er das so, Gott ist fern. Er sagt sogar, dass er sich von Gott vergessen fühlt. Da ist Einsamkeit, der Halt, den Gott schenkt, der fehlt ihm. Dann fühlt er sich beschämt und sogar verhöhnt. Als jemand, der Gott vertraut, sich zu ihm bekennt, das frisst ihn innerlich irgendwie regelrecht auf. Der sagt, der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Das können natürlich Menschen sein, die um einen rum sind, aber das können auch die eigenen Gedanken sein. Das, was in mir aufsteigt, nicht? Das können auch die Feinde sein, die mich ständig das Leben schwer machen, die eigenen Zweifel. Er bringt Trauer und Bedrückung zum Ausdruck und er bringt zum Ausdruck, dass er mit der Situation überfordert ist. Das Bild, das er verwendet, ist sehr drastisch. Er spricht von diesen Wassermassen, die über ihn hinwegbrausen. Nicht seit dieser Katastrophe letztes Jahr im Ahrtal haben wir eine ganz neue Vorstellung, was sich hinter dem Begriff Flutwelle alles verbergen kann. Und so beschreibt er das, so empfinde ich das, nicht, dass sowas über mich hinwegrollt. Und er weiß einerseits, das mutet mir Gott zu, er sagt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Aber es ist ihm zu viel. Und die Frage ist natürlich, wie schafft es der Beter, in seiner Not nicht zu versinken, nicht zynisch zu werden? Naja, das mit dem Glauben nicht so. Was tut er in schwierigen Zeiten, um Ermutigung zu finden? Und das kommt, denke ich, in diesem Refrain zum Ausdruck, der da in dem Teil des Psalms zweimal vorkommt, wo man merkt, der hält inne. Der sucht ein Stück Abstand zu sich selbst, seiner Lage. Er sucht nach Gott. Ich lese diesen Refrain nochmal vor. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Und dieser Referent zeigt, wie er versucht, mit dieser Situation umzugehen, die er erlebt. Und wir wollen uns den Vers näher ansehen, diese inneren Schritte, die er hier beschreibt. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Das Erste, was er macht, ist, dass er guckt, wie es ihm geht. Wenn er von Seele spricht, dann meint er seine ganze Person, nicht? Er versucht, ein Stück Abstand von sich selbst zu finden und zu fragen, was erlebe ich da? Was macht das, was ich erlebe mit meiner Beziehung zu Gott, mit meiner Beziehung zu anderen Menschen? Und es ist gut, mal anzugucken, wie reagiere ich eigentlich auf belastende Situationen, wenn ich das erlebe. Denn unsere Reaktion ist ja ganz leicht. Das Erste, was wir wollen, einfach den Schmerz, das Unangenehme, das wir empfinden, das müssen wir jetzt irgendwie loswerden, mindestens lindern, nicht irgendwie muss das weg. Und eine Reaktion ist ja, dass wir dann sehr aktiv werden, ständig überlegen, was kann man jetzt machen, es mit anderen diskutieren, was ausprobieren. Und das ist ja auch eine ganz tolle Fähigkeit, gerade von manchen Leuten, nicht, die sehr schnell zack umschalten können, nicht auf irgendwas starren, sondern überlegen, was ist jetzt dran, was muss man tun. Das kann enorm helfen, aber in Lagen, wo man eben gar nicht viel tun kann. Wo man Dinge erlebt, denen man ein ganzes Stück weit ausgeliefert ist, ist der Aktivismus gar nicht unbedingt hilfreich. Denn da ist uns ein ganzes Stück die Kontrolle genommen. Und da ist es manchmal wichtig, nicht nur Aktivismus, das zuzumüllen, sondern sich dem zu stellen, was macht das jetzt mit mir? Welche Ängste und Befürchtungen treiben mich um? Wie gehe ich damit um? Wie verändert mich das in Beziehungen? Eine andere Reaktion, wie wir reagieren können auf so Nöte, die sich hinziehen, ist, dass wir versuchen, den Schmerz zu lindern, indem wir uns in eine Opferrolle zurückziehen. Nicht? Wir landen dann im Selbstmitleid und in der Resignation, darin kann man auch eine Art Trost finden. Dann suchen wir Schuldige, die wir anklagen können Das tun wir dann in Gedanken, manche Leute lautstark, manche in sozialen Netzwerken. Und wir gehen dabei nicht damit um, was es eigentlich mit uns selber tut, mit unserer Beziehung zu Gott. Wir übernehmen in der Opferrolle keine Verantwortung. Die Verantwortung hatte jemand anders, die Schuldigen, die wir irgendwie da sehen, und diese Haltung lähmt uns eigentlich innerlich. Und noch eine andere Reaktion ist einfach, wir suchen Ablenkung. Nicht irgendwie, wir wollen es verdrängen, nicht, na gut, Ablenkung ist ja, haben wir ja ständig so bei uns, tragen wir mit uns rum, nicht? Das Handy hat jeder in der Tasche, also wir haben da ja ganz viele Möglichkeiten. Und das ist auch manchmal gar nichts Falsches, nicht, wenn viel Druck da ist, man will mal jetzt nicht an all die Verantwortung denken, die man hat, dann braucht man mal eine Weile Abstand, da kann Ablenkung hilfreich sein, aber auf die Dauer bringt das ja nichts. Dadurch werde ich nicht innerlich ruhig, dadurch finde ich nicht Frieden, wo ich aufgewühlt bin, dadurch finde ich keine Geborgenheit bei Gott durch Ablenkung. Ich weiß nicht, wie ihr gestrickt seid, welche Variante euch am meisten liegt oder ob ihr noch andere Varianten kennt, wie man so mit Notlagen umgeht. Wir schaffen es ja auch zwischen den verschiedenen Arten gut zu wechseln oder sind gute Kombinierer. Was macht der Psalmbeter? Er versucht eben einen Schritt vor sich zurückzutreten. Er spricht wie zu sich selber und fragt, was macht das mit mir? Was treibt mich da um? Er spricht seine Gefühle an. Er bringt das zum Ausdruck. Er will sich seiner Bedrückung, seiner Angst, seinen Sorgen und Zweifeln stellen und seinem Frust und Ärger. Auch dieses sich die Gefühle bewusst machen, kann eine Sackgasse sein. Nicht, wir können uns nur noch um unsere Gefühle drehen, nicht? Und dann geht das so und in dem Loch, wo wir sitzen, graben wir uns immer noch tiefer ein. Das macht er nicht. Er steht nicht selber im Mittelpunkt. Für ihn ist völlig klar, ich muss damit zu Gott. Und das wissen wir alle, aber es dann tatsächlich tun, mit ihm ins Gespräch kommen, ist vielleicht mit anderen Menschen reden, aber dann gemeinsam mit ihnen es auch noch zu Gott zu bringen. Wir machen das manchmal, wir erzählen einander, wie es einem geht, aber dann ganz bewusst zu sagen, ja, das ist jetzt wichtig, dass wir das wirklich zu Gott bringen. Das Suchen miteinander, das wir merken, das landet jetzt bei ihm, einen Weg suchen dazu, dass ich das innerlich auch erlebe. Darum ringt er. Er wechselt die Blickrichtung, er bleibt da nicht bei den Umständen hängen, nicht bei seinen Gefühlen, wie er es erlebt. Und er sagt hier, er fordert sich auf, warte zuversichtlich auf Gott, übersetzt sie hier. Luther hat übersetzt, harren. Und damit ist nicht irgendwie ausgedrückt, ja, das müssen wir jetzt halt stoisch ertragen, das müssen wir irgendwie über uns ergehen lassen, nee, das wird schon irgendwann wieder besser werden. Man muss halt irgendwie Zähne zusammenbeißen und durch, so, das ist mit Harren nicht gemeint, sondern von Gott was erwarten. Da ist Zuversicht drin, in dem, was er sagt. Zuversichtlich, vertrauensvoll warten. Das hat auch nichts mit positivem Denken zu tun, wo ich versuche, mich selber zu manipulieren, nicht, dass ich jetzt halt irgendwo, ne, so, sondern das fußt auf einer Gewissheit. Das hat eine Grundlage, dieses zuversichtlich warten. Die Grundlage, ich weiß, ich bin Gott nicht egal. Gott übersieht mich nicht, er vergisst mich nicht, daran hält er fest. Nicht, da ist in dem Text dieses Dennoch. Da sagt er das mit den Wassermassen und allem und dann sagt er, und dennoch, am Tag wird mir der Herr, ich wende mich an den Herrn, ich erwarte was von ihm. Auch wenn ich dann weiter klage, aber ich erwarte was von ihm. Das macht er hier nicht. Er sagt dann, der Herr wird mir seine Gnade schenken, sein Lied begleitet mich und ich will zum Gott meines Feldes sagen, ja was, warum hast du mich vergessen? Er wendet sich an ihn, aber er bringt es dann immer wieder zu ihm, auch wenn es im Moment noch Klage ist. Mir ist da ein Kollege, ein großes Vorbild, er heißt Mulugeta, ist uns der Leiter unserer Arbeit in Äthiopien. Und Äthiopien erlebt ja seit 1,5 Jahren einen Bürgerkrieg. Im Moment ist da Waffenstillstand, aber es ist noch eine unglaubliche Not, was da abgeht, ist verrückt. Und er kommt ursprünglich aus der Gegend und ist sehr verbunden mit der Gegend, wo gekämpft wurde. Da haben wir Mitarbeiter dort, Partner, mit denen wir arbeiten. Er ist mit denen verbunden und er kann ganz wenig tun. Er kriegt diese vielen Nöte mit, was da alles abgeht. Hilft natürlich Leute, die in die Hauptstadt geflohen sind, da kann er ein bisschen unterstützen. Aber bei ganz vielen war er, er hört das alles, diese schrecklichen Dinge, die da passiert sind, aber kann eigentlich nichts machen. Ich meine, man will da helfen, man will irgendwie, ne, jetzt haben die, was weiß ich, wochenlang gibt es kein Essen und lauter so, keine medizinische Versorgung. Und es hat mich erstaunt, wie er damit umgegangen ist. Ich habe ihn auf Video, in Videokonferenzen immer wieder getroffen, wie er darüber spricht, sich an Gott klammert, an Gott hängt, eben nicht die Bitterkeit, den Zynismus zulässt, in der man dann verfallen kann, nicht, wenn man dann sieht, was die Regierung macht, was die Rebellen machen und so weiter. Und da habe ich das gespürt, da ist jemand, der hart auf Gott nicht. Also er ist der Einzige, an dem wir uns hängen können. Wir dürfen auch den Hass nicht zulassen. Das war was ganz Interessantes. Das war ein Land, da kämpfen jetzt Volksgruppen, die in diesem Land leben, gegeneinander. In der Hauptstadt sind aber diese Volksgruppen in einer Gemeinde. Ja? Da sitzt du da und da sitzt jemand und du weißt, Leute aus der Volksgruppe, die haben bei dir zu Hause, wo du herkommst, im Dorf, Leute erschossen. Vielleicht sogar aus der eigenen Familie. Wie geht man jetzt mit dem Mitchristen um, der fünf Stühle weiter sitzt? Ja, und vielleicht, das ganz, also völlig verrückt. Und er sagt, der Hass, der Uneinigkeit, der droht in die Gemeinde zu kommen. Und da hat er gemerkt, wir dürfen den nicht zulassen. Wir müssen damit umgehen, Versöhnung uns vergeben. Und wir als Christen müssen das Licht sein. Nicht? Wir dürfen nicht, das war hart. Und da habe ich so jemand erlebt, häng dich an den Herrn. Wir brauchen ihn. Wir dürfen jetzt nicht all das, was in uns abgeht, die Gefühle da voll da rauslassen und dann sprengst die Gemeinden. Harren auf Gott. Meine Gegenwart in die Beziehung zu Gott bringen, den Blick bewusst auf Gott richten. Ich schaue auf die Dimension Gottes und frage, was machst du? Ich will das ein Stück sehen können, wie das aus deiner Warte aussieht. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht sehen. Harren und zuversichtlich warten, sich ihm zuwenden. Ohne diesen Schritt sich bewusst Gott zuwenden, versinken wir schnell irgendwie, ich stehe alleine da. So nach einer Weile, wenn Dinge lange andauern, ja, es versteht mich doch keiner richtig, wie es mir da geht. Ich bin alleine. Ich habe das schon anderen erzählt und so, aber ich habe das Gefühl, es versteht mich eh keiner so ganz. Und oder vielleicht interessiert es auch gar keinen mehr, die haben alle ihre eigenen Probleme. Hier wirklich bei Gott landen, sich an ihn wenden. Und damit wir eben nicht so alleine dastehen, diese immer wieder bewusste Hinwendung zu ihm, dass es uns hintreibt zu ihm. Und dann geht es weiter, dann sagt er, das ist jetzt erstaunlich, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Das ist der nächste Schritt, den er hier nennt, er schaut in die Zukunft und sagt, ich werde ihm danken, da ist eine Gewissheit. Es wird ein Zeitpunkt kommen, da kann ich zurückschauen, sagt er, da werde ich danken, aus vollem Herzen danken. Wofür? Wörtlich sagt er, für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt, oder hier übersetzt, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Was bedeutet das? Sein Angesicht zuwendet. Dieser Begriff Angesicht Gottes, der kommt im Alten Testament häufig vor. Die bekannteste Stelle ist der aaronitische Segen, den wir oft zugesprochen bekommen, im Gottesdienst einander zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich, gebe dir Frieden. Das sollten die Priester dem Volk zusprechen. Da heißt es, die Priester sollten das auf das Volk legen. Das kennen wir gut. Was bringt der Segen zum Ausdruck? Dass Gott jemand ist, der uns zugewandt ist, der seinen Kindern zugewandt ist. Der sieht uns an, sagt der Text, und sein Angesicht leuchtet. Wann leuchtet das Angesicht von jemandem? Wenn er sich freut, genau, oder wenn er erleichtert ist oder begeistert über was ist. Ja. So sieht Gott dich und mich an. Der Herr hebe sein Angesicht über dich, das lässt sich verstehen, er wendet sich mir zu, so ganz bewusst. Ja. Er zeigt, dass er dich annimmt. Das ist also keine Ablehnung, sondern diese Annahme. Vielleicht ist es kurz innezuhalten und sich zu überlegen, wenn ich mir das vorstelle, Gott schaut mich an, was für einen Gesichtsausdruck erwarte ich da, wie er mich anschaut. Vielleicht mal kurz nachdenken. Erwarte ich, dass sein Angesicht leuchtet? Oder denke ich, nee, der schaut irgendwie kritisch, gleichgültig, ein bisschen interessiert. Sein Angesicht leuchtet, sagt dieser Segen uns zu. Es ist uns oft gar nicht so bewusst, dass wir so den Ausdruck, den wir bei Gott so intuitiv erwarten, gar nicht das leuchtende Angesicht ist, dass uns diese Verheißung, dass Gott uns so positiv, so liebend, so fürsorglich zugewandt ist, sie entgleitet uns. Wir sind nicht darin verwurzelt. Daraus leben wir nicht. Wir wissen es, aber darin verwurzelt sein ist etwas anderes. Wenn ein Baum, wir kennen das, sehen wir, das nehmen wir wahr, Pflanzen wachsen, aber die Pflanze wächst genauso unten, sonst stirbt sie. Die Wurzeln wachsen auch ständig, da müssen auch ständig neue Zellen gebildet werden, damit Wasser- und Nährstoffaufnahme überhaupt funktionieren. So, ich bin, komme aus der Landwirtschaft. Und sonst geht das gar nicht. Wenn man danach gräbt, nicht mehr bei den Bäumen sieht man Wurzeln, aber das wir sehen, das sind nur die ganz verholzten, aber unten drin ist da auch genauso Wachstum, wie wir es oben bei den Zweigen, bei den Knospen, bei den Blättern und Blüten sehen. Das ist wichtig. Und so ist es, das ist ein wichtiges geistliches Bild. Nicht? Wir reden oft, ja gut, wir müssen Frucht bringen, jawohl, nicht, da muss was wachsen. Aber genauso müssen die Wurzeln wachsen, sonst wird es oben dürr. Und das ist dieses Verwurzeltsein. Paulus verwendet dieses Bild, nicht verwurzelt sein in der Liebe Gottes, da meint er das, dass wir drin verwurzelt sind, dass Gott uns so zugewandt ist, das heißt, dass uns prägt. Theoretisch wissen wir das, das ist klar. Und das ist ein Versprechen, woran der Psalmbeter hier festhält, das ist die Grundlage, warum er das so sagen kann. Den Segen hat er selbst oft zugesprochen bekommen, vielleicht ist er ein Priester, vielleicht hat er es anderen auch selber zugesprochen. Und er sagt, das weiß ich und daran halte ich fest, das ist eine Entscheidung. Das lasse ich nicht los, auch wenn ich es jetzt so nicht empfinde, so erlebe, aber darauf will ich vertrauensvoll warten, dass ich diese Zuwendung erlebe, dass mein beunruhigtes, mein besorgtes, mein verletztes Herz, mein enttäuschtes bei ihm Ruhe findet. Wir dürfen die Nähe Gottes erleben, unser Herz darf bei ihm zur Ruhe kommen. Wir dürfen Frieden erleben, auch dann, wenn die Not noch nicht überwunden ist, wenn wir noch mittendrin stehen und mittendrin stecken. Manchmal schätzen wir das gar nicht, dass wir dieses Angebot haben. Wir sind so beschäftigt damit, irgendwie das Problem zu lösen, den Schmerz zu lindern. Aber der innere Frieden, den Gott uns schenken will, die Geborgenheit bei ihm, statt Unruhe, Sorge, Angst, das macht einen riesigen Unterschied. Das ist ein unschätzbares Privileg, dass er uns das schenkt. Das will Gott, dass uns das neu bewusst wird, dass wir aus dem Leben, dass wir seine geliebten Kinder sind, dass das die Grundlage ist. Und dann bringt der Psalm, das im nächsten Teil, das ist dann 43, Vers 3, noch eine weitere Gewissheit zum Ausdruck, die wichtig ist für dieses Verwurzeltsein und immer wieder neu verwurzelt werden. Da sagt er, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und zurückbringen zu deinem heiligen Berg, zu deiner Wohnung. Der Beter ist sich sicher, Gott will, dass er sich immer wieder zu ihm zurückfindet, nicht, dass dieses Verwurzeln neu stattfindet. Die Wurzeln frisch bleiben, wachsen. Aber er sagt, dass das passiert, da bin ich auch auf Gott angewiesen. Das muss er letztlich machen. Darum bete ich das. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Es ist nicht eine bestimmte geistliche Übung oder Methode, so wertvoll die sein können und auch sind, um unser geistliches Leben zu prägen. Aber zuerst und vor allem ist es Gottes Wirken, sein gnädiges Wirken, auf das ich angewiesen bin. Im Bild gesprochen, ich kann mich in der Suche nach Gott und fragen, Herr, was magst du, auch verlaufen. Ich brauche sein Licht. Er muss mir zeigen, wie ich die Dinge sehen darf und kann. Ich muss aus seiner Warte die Dinge sehen können, das muss er mir schenken. Ich kann mich in wirren Gedanken und Zweifeln verlieren, in all diesem Nachdenken. Es gibt natürlich auch so viele Stimmen um uns herum, die uns ständig erzählen wollen, was jetzt die Wahrheit ist, nach der man sich zu richten hat. Und dazu benötige ich dann in dieser Situation seine Wahrheit. Er muss sie mir zusprechen, mir oft neu zusprechen. Das gilt mir. Das gilt auch für mich. Das ist ein Fundament für mein Leben, das taugt. Wir brauchen das, dass Gott uns immer wieder neu durch sein Wort anspricht. Sende dein Licht und deine Wahrheit, betet er. Ja, ich will zum Schluss kommen. Der Beter des Psalms, er ist sich seiner Abhängigkeit von Gott ganz tief bewusst. Und man spürt diese Abhängigkeit, die empfindet er als Glück. Also es ist nicht irgendwie so, sondern darüber ist er froh. Er sehnt sich nach tiefer, neuer Gotteserfahrung, aber er weiß, ich kann das nicht selber machen. Es ist ein Geschenk, das ich von Gott empfangen darf. Und ich glaube, es ist entlastend, dass wir gerade in dem Punkt so abhängig sein dürfen von Gott. Wir dürfen uns da, wo wir merken, wir brauchen neu irgendwie, dass er uns begegnet, uns da an ihn wenden. Wir müssen nicht alles wohl sortiert haben in unserem Bedrängtsein, in unserer Sehnsucht nach Gottes Eingreifen. Er hilft mir, das anzuschauen, was eigentlich abgeht in mir, was los ist, wie mich Nöte ja, auch verändern oft, was mich umtreibt. Er hilft mir, dass ich mich ihm zuwenden kann, dass ich das auch schaffe, mich nicht in mir selber zu verlieren, in meinen Sorgen, dass ich wieder auf ihn schauen kann. Er ist es, er hilft mir, mich an den Wahrheiten festzuhalten, die mir als Kind Gottes gelten. Er hilft mir, wieder neu seine Güte zu sehen, zu wissen, sein Angesicht leuchtet, wenn er dich und mich sieht. Ich lese diesen Vers nochmal. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ich empfehle euch, den Vers auswendig zu lernen, ihn Satz für Satz zu beten, wenn es nicht rund läuft. Gott will nicht, dass wir irgendwie getrieben vorwärts stolpern oder gelähmt in der Ecke sitzen, sondern immer wieder neu ausgerichtet auf ihn, zuversichtlich warten, dass er da ist, dass er hilft, dass er Frieden schenkt. Amen.